Heißt es im Matthäus-Evangelium im Kapitel 28 ab Vers 16. Es sind die Abschiedsworte von Jesus an seine Jünger. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte: Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Herr, wir bitten dich, segne du alles Reden und Hören, begegne uns in deinem Wort und berühre unser Herz, damit wir im Vertrauen auf dich wachsen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Zu Beginn habe ich euch eine Frage mitgebracht und es braucht vielleicht ein bisschen Fantasie von eurer Seite. Was haben Piraten und Gott gemeinsam? Einfach rausrufen. Sie müssen fischen, ja, gute Fantasie, ja, sehr gut. Es war nicht das, was ich gesucht habe. Sie entern den Feind, ja, es geht schon in die richtige Richtung. Ja, es geht Ihnen um einen Schatz. Aber dieser Schatz könnte nicht unterschiedlicher sein. Einen heiß begehrten Piratenschatz kann man sich gut mit einer Kiste mit Golddukaten vorstellen, aber Gottes Schatz sieht anders aus. Mit der heiligen Verehrung haben wir das ja als Evangelische nicht ganz so nichts am Hut, aber ich glaube, wir können von Heiligen etwas lernen und einen habe ich uns heute Morgen mitgebracht. Schauen wir mal, ob ich ihn da an die Wand beamen kann. Der heilige Laurentius, er lebte im 3. Jahrhundert nach Christus in Rom, lange bevor das Christentum Staatsreligion oder Weltreligion geworden ist. Laurentius ist Diakon, das heißt, sein Job war sozialer Natur. Seine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass Menschen in Not Hilfe bekommen. Und im Jahr 258 nach Christus hat der Kaiser Valerian eine Christenverfolgung gestartet und hat sich speziell die Köpfe der christlichen Kirche rausgepickt, um die loszuwerden. Schlägt man einer Schlange den Kopf ab, dann ist es vorbei, so der Gedanke. Valerian hat es geschafft, den Papst Sixtus II. Loszuwerden, aber dieser Papst hat kurz vor seinem Tod den Schatz der Kirche in die Hände dieses Diakonen Laurentius gegeben. Und der Kaiser war ein wahrer Pirat, diesen Schatz wollte er sich unter den Nagel reißen. Er hat Laurentius unter Druck gesetzt, eine Deadline von 3 Tagen gegeben, innerhalb von 3 Tagen hätte er diesen Schatz der Kirche aushändigen müssen. Laurentius hätte jetzt einfach dem Kaiser geben können, was er wollte. Er hätte versuchen können, den Schatz zu verstecken oder heimlich abzuhauen, mit oder ohne Geld. Aber stattdessen hat er einen anderen Weg eingeschlagen. Er nimmt dieses Geld, den Schatz der Kirche, und verteilt ihn unter den armen Menschen. Geht es vom Ton her? Ich höre es immer brummen. Passt das für euch? Okay, gut. Dann. Laurentius hat dieses Geld verteilt, kommt dann zum Kaiser und bringt ein paar dieser armen Menschen mit und präsentiert stolz den Schatz, den die Kirche hat. Ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, dass der Kaiser das nicht sonderlich lustig gefunden hat und Laurentius ist aus dieser Nummer nicht lebend rausgekommen. Abgesehen davon, dass ich so ein bisschen Rebellion gegen Unrecht auch sympathisch finde, finde ich, hat Laurentius auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Der Schatz der Kirche, der Reichtum der Kirche, das, was Kirche wertvoll macht, sind nicht die Zahlen am Konto, sind nicht die Goldtaler, sind nicht die Gebäude oder die Ländereien. Den Schatz, der Kirche kostbar macht, sind die Menschen. Wenn wir heute beschließen würden, alles hier drinnen in Gold zu machen und zu vergolden, bis hin zu den einzelnen Härchen auf der Klobürste, dann wäre trotzdem morgen das Wertvollste, was dieser Raum, diese Kirche hergibt, wir Menschen. Der Laurentius ist nicht der Einzige, der diesen wahren Schatz der Kirche erkannt und entdeckt hat. Gott hat das, glaube ich, ähnlich gesehen. Und wir haben das vorhin in den zwei Schriftlesungen gehört und sie bringen das auf unterschiedliche Art zum Ausdruck. Bei der Lesung aus dem Matthäusevangelium, da haben wir die letzten Worte von Jesus gehört. Jesus, der seinen Anhängern begegnet, die alles erlebt haben, von Tod bis hin zur Auferstehung, dass Jesus auf einmal wieder da war. Und ich finde es berührend, dass da trotzdem Zweifler dabei waren, dass sie das nicht alle Fragen für sie geklärt hat. Aber Jesus spricht ihnen Mut zu. Er sagt ihnen drei Dinge. Gott hat mir alle Macht gegeben. Geht los, ihr habt seinen Auftrag und ich bin bei euch, egal was passiert. Nichts kann uns trennen. Und ich finde das bemerkenswert, denn Jesus sagt eigentlich zwei widersprüchliche Dinge. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und gleichzeitig lässt er sich in die Karten schauen, dass er auch eine Machtlosigkeit hat. Und ich glaube, das sollte ich erklären, was ich mit der Machtlosigkeit meine. Wir kennen das ja von unserer Welt. Menschen mit Macht haben meistens auch Geld und Einfluss. Und man hat manchmal den Eindruck, wenn jemand Macht hat, dann kann er sich so alles richten, wie er es braucht. Dann wird es genauso, wie er sich vorgestellt hat. Wenn das schon bei normalen Menschen, normalen mächtigen Menschen auf dieser Erde so ist, ist es dann nicht bei Jesus genauso, wenn er Macht und Autorität über Himmel und Erde hat, über die sichtbare und die unsichtbare Welt? Wie viel größer ist diese Macht? Und obwohl Jesus alles an Macht hat, trotzdem fehlt ihm etwas. Da gibt es etwas, was er sich trotz all seiner Macht nicht beschaffen kann. Da gibt es einen heiß begehrten Schatz, Menschen. Und ein Herz lässt sich nicht mit Macht gewinnen. Wahre Liebe lässt sich auch nicht käuflich erwerben. Trotz all seiner Macht macht Jesus es nicht einfach so, dass alle Menschen zu ihm gehören. Er macht sich in seiner Macht keine Untertanen oder Zwangssklaven. Da ist kein Zwang, Jesus nachzufolgen. Gott sucht keine Sklaven, er sucht Kinder. Da geht es um eine liebevolle Beziehung, die nur dann funktioniert, wenn beide wollen. Beide haben eine Wahl zu treffen, beide brauchen ein Ja zueinander. Mit aller Macht und einer Brechstangenmethode kann man vielleicht eine Schatzkiste aufbrechen, aber kein Herz gewinnen. Und das ist der Grund, weshalb Jesus seine Anhänger, Männer und Frauen, mit einem Auftrag losschickt. Geht los, erzähl es den Mitmenschen auf der ganzen Welt von mir. Macht Menschen zu Jüngern, heißt es in einer Bibelübersetzung, und gemeint ist damit, ladet Menschen ein, mir nachzufolgen. Erzählt ihnen, bringt ihnen bei, was ich euch erzählt habe, und tauft sie auf meinen Namen. Da geht es um Einladung, um Freiwilligkeit, die Liebe Gottes, die jeden Menschen ruft und hofft, dass sich jeder Mensch rufen lässt. Das finde ich so bewegend in dieser ersten Evangeliumslesung. Gott will uns, aber er zwingt uns nicht. Stattdessen lädt er uns ein, ihm nachzufolgen, sein Kind zu werden. In der ersten Schriftlesung, die wir gehört haben, da bekommen wir auch einen Blick in das Herz von Gott hinein. Mose ist offenbart worden von Gott, wie Gott über das Volk Israel nachdenkt. Und da ist ein Wörtchen, das Luther übersetzt hat mit Volk des Eigentums. Israel soll ein Volk des Eigentums sein, etwas, was Gott ganz persönlich besitzt. Und dieses Wort, das dort steht, bedeutet eben genau das, persönlicher Besitz, Eigentum, ein Schatz, den jemand hat. Und bei allen Völkern rund um Israel war es so, dass mit diesem Schatz, der Segula genannt wird, ist ein heiliger Tempelschatz gemeint. Also dort, wo im Tempel Goldmünzen und Silbergegenstände aufbewahrt wurden, das ist der heilige Tempelschatz, den eine Gottheit damals in dieser Zeit hatte. Aber im Land Israel ist es anders. Dieses Segula, dieser heilige Schatz, den Gott hat, besteht nicht aus Gold und Silber, sondern es sind die Menschen seines Volkes. Das war Gott kostbar, schon von Anfang an, nicht erst seit Jesus, der als Sohn Gottes ja auf die Welt gekommen ist, um uns das zu zeigen, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Jetzt kann man sich fragen, warum macht es Gott eigentlich? Warum wählt Gott sich uns Menschen aus? Warum entscheidet er sich dazu, dass er in einer Beziehung mit uns leben möchte? Eine Antwortmöglichkeit habe ich gefunden Und sie hängt mit diesem Bild zusammen. Kennt jemand den Text zu diesem Bild? Ja, Matthias? Ja, perfekt. Auflösung folgt. Kriegen wir das mit Ton hin? Oh, sorry, das habe ich. Geht das mit Ton? Ich drücke mal drauf und dann schauen wir.
Und die Besatzung der Surprise.
Oh mein Gott, warum denn ausgerechnet die?
Weil wir so schön sind, so schlau sind, so schlank und rank. Wer man ist bei Kiki. And shower to the left, and shower to the right. And don't forget the soap.
Okay, den Rest erspare ich euch. Aber ich glaube, das Argument ist klar. Eine Möglichkeit zu sagen, warum wählt Gott sich uns Menschen aus, wäre zu sagen, na klar, weil wir so toll sind, so schön, so rank und schlank. Na klar, Gott kann ja gar nicht anders. Der mag uns einfach, weil wir so toll sind. Aber bei Gott ist es anders. Er sagt mit Blick auf das Volk Israel, nicht weil ihr so zahlreich, so stark oder so super wärt. Nicht deswegen habe ich euch erwählt. Nicht aufgrund dessen, was ihr mit reinbringt, sondern schlicht und einfach, weil ich euch liebe. Das Volk Israel hat begonnen als 12-köpfige Familie. Da hat man nicht groß Macht und Einfluss. In der Zeit der Sklaverei, da waren sie vielleicht zahlenreich, aber sie waren schwach und unterdrückt. In der Blütezeit als eigenständiges Königreich, da waren sie wankelmütig. Sie haben ständig wechselnde Bündnispartner gehabt, aber mit der Religion haben sie es auch nicht so genau genommen und sind ständig unterschiedlichen Göttern nachgelaufen. Wenn man eine Bewerbung für einen Job schreiben müsste, wo man den anderen überzeugen will, hey, nimm mich, ich bin super, dann haben die Israeliten da einiges auf ihrer Liste draufstehen, das nicht so überzeugend wäre. Aber Gott sei Dank ist es bei Gott anders. Wir müssen ihn nicht überzeugen. Israel musste ihn nicht überzeugen, dass es der passende Kandidat für eine Beziehung mit ihm ist. Gott nennt als einziges Motiv, als einzigen Grund, weshalb er sich Israel auswählt, seine Liebe. Seine Zuneigung ist die Ursache, dass er sein Volk erwählt hat. Ich tue mir schwer, das zu erklären, woher diese Liebe kommt, diese bedingungslose Liebe. Ich bekomme nur eine Ahnung davon, seitdem ich Kinder habe, was es bedeutet, bedingungslos zu lieben. Natürlich kann ich viele Dinge aufzählen, die ich an meinen Kindern mag, aber am Ende merke ich, da gibt es eine Liebe, die ist da, ganz gleich, was mein Kind macht. Und ich glaube, bei Gott ist es ähnlich. Man kann es vielleicht nicht weiter runterbrechen, woher seine Liebe kommt, außer dass wir alle seine Geschöpfe sind. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auch nicht, woher kommt diese Liebe, sondern welche Folgen hat sie. Und die Folge, die Konsequenz von der Liebe Gottes zu uns Menschen ist, dass er unsere Nähe sucht. Liebe sucht die Nähe des anderen, will sich verbinden und in Verbindung bleiben. Jetzt sind die meisten Menschen von uns wahrscheinlich keine Nachkommen Abrahams. Wir gehören nicht zum Volk Israel. Aber Jesus hat da einen Stein ins Rollen gebracht und gezeigt, dass die Liebe Gottes nicht nur dem Volk Israel gilt, sondern allen Menschen. Gott will nicht einfach nur ein kleines Grüppchen, ein geschlossenes Grüppchen haben, mit denen er abhängen kann. Sein Blick richtet sich auf die ganze Welt, Menschen aus allen Völkern. Gott hat in seiner Liebe einen Bund mit dem Volk Israel ja geschlossen und es zum Schatz, zu seinem persönlichen Schatz gemacht, aber Gott hat in seiner Liebe einen neuen Bund geschlossen, der alle Menschen mit einschließt, Menschen aus aller Welt. Und er macht einen Schatz draus, seine Kinder. Ich finde, da ist so ein schmaler Grat, dass Gott jeden Menschen liebt, aber damit ist nicht automatisch jeder ein Kind Gottes. Zum Kind Gottes wird man. Und Gott macht keine Zwangsadoptionen. Und zwei Zeichen hat uns Gott mit auf den Weg gegeben, damit wir diese Liebe Gottes erleben. Nicht nur hören, sondern auch fühlen und feiern können. In der Kirche nennt man diese zwei Zeichen Sakramente. Und das eine Sakrament, das feiern wir recht regelmäßig mit dem Abendmahl. Dort hören wir in diesen Einsetzungsworten, bevor wir Abendmahl feiern, dass Gott in Jesus einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Dass seine Liebe uns gilt und das hat Jesus mit seinem Blut besiegelt, ein für alle Mal. Und wir feiern dieses Sakrament immer wieder, um uns daran zu erinnern. Das andere Sakrament, der Taufe, und ihr seht unser Taufbecken hier vorne stehen, das feiern wir viel seltener. Pro Mensch maximal einmal. Und das aus gutem Grund. Denn sowohl aus Gottes Perspektive als auch aus menschlicher Perspektive braucht die Taufe keine Wiederholung. Sie ist unverrückbar, sie ist ein endgültiges Ja. Und auch wenn wir als Menschen immer wieder so einen Umkehrmoment in unserem Leben brauchen, wo wir uns Gott neu zuwenden, so bleibt trotzdem fest bestehen, dass wir durch die Taufe und im Glauben geliebte Kinder Gottes geworden sind und bleiben. Das ist wie bei einer Adoption, die man nicht wiederholen kann, nicht wiederholen muss. Sie gilt ein für allemal. Und diese Taufe ist etwas, das uns verbindet mit Christen, in der Vielfalt der Christen, mit allen unterschiedlichen theologischen Strömungen, die es da gibt. Aber diese eine Taufe, die Taufe im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes, die verbindet uns, weil wir mit demselben Gott verbunden sind. In jeder Taufe bekennen wir, dass wir der Liebe Gottes begegnet sind. Dass Gott Ja zu uns sagt, noch bevor wir ihn lieben können oder antworten können, uns Gedanken über ihn machen können, steht sein Ja zu uns bereits fest. Und das gilt für die Taufe eines Babys genauso, wie wenn jemand sich im Erwachsenenalter dazu entschließt, getauft zu werden. Die Grundlage ist immer, dass Gott uns seine Liebe schon im Voraus zugesprochen hat, dass er uns einlädt, sein Kind zu sein. Wenn es diese Grundlage nicht gibt, bräuchten wir nicht taufen. Die Frage ist nicht, ob Gott uns liebt oder erwählt. Diese Frage hat Jesus ein für alle Mal geklärt und uns ein Angebot gemacht. Die Frage ist, was wir mit diesem Angebot der Liebe Gottes machen. Wollen wir diese Verbindung zu ihm genauso, wie er sie zu uns will? Wollen wir als Einzelne, als Gemeinschaft der Kinder Gottes, Jesus und seiner Liebe nachfolgen? Dazu lade ich ein, dass wir über diese Ferienzeit auch nachdenken. Was macht diese Liebe Gottes mit uns? Bin ich Kind Gottes? Lasse ich mich rufen, Kind Gottes zu sein? Wollen wir eins sein mit Gott und mit Glaubensgeschwistern? Wir singen gemeinsam das nächste Lied, das auch das ein bisschen zum Ausdruck bringt. Wir sind eins. In diesem Gott haben wir einen gemeinsamen Mittelpunkt, einen gemeinsamen Kern.